Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inforadio-Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Spleinemann.
Wir wollen heute auf die letzten anderthalb Jahre zurückschauen und dann im zweiten Teil einen Blick in die Zukunft wagen. Herr Fratscher, momentan breitet sich vor allem die Delta-Variante aus. Glauben Sie an die vierte Welle? Wie hoch ist da möglicherweise das Risiko für die deutsche Wirtschaft?
Es ist immer besser, nicht zu glauben, ne? Und das ist halt, wir spekulieren halt alle. Und wenn man den Virologen glauben soll, dann geht an der vierten Welle wohl nichts vorbei. Ne? Und wir sehen ja die Entwicklung in Großbritannien, die uns im Impfen doch ein ganzes Stück voraus sind, aber die einen massiven Anstieg der Infizierten haben. Und ich finde die Aussage, dass alle Länder, auch Deutschland, eine ähnliche Entwicklung durchmachen wird, überzeugend. Und wir sehen ja auch, dass die Delta-Variante in Deutschland stark zunimmt. Also aus der jetzigen Situation, wir sind in einer sehr guten Lage mit sehr niedrigen Inzidenzzahlen. Und ich befürchte, dass das Gleiche gilt, wie es im letzten Sommer galt. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass jetzt schon wieder irgendwelche Restriktionen kommen, dass jetzt doch wieder eine Welle kommt. Und die nüchternen Tatsachen scheinen zu sein, die Welle kommt. Es wird wieder stärkere Restriktionen geben. Für die Wirtschaft bin ich jetzt eigentlich recht optimistisch, weil aus der Erfahrung des zweiten Quartals, in dem wir ja jetzt gerade am Ende sind, und wir rechnen, dass die deutsche Wirtschaft in diesem zweiten Quartal um 2,5% gewachsen ist, in einem einzelnen Quartal. Und das sind starke Wachstumszahlen. Und da fragt man sich, wie kann das möglich sein, dass trotz weitreichender Restriktionen in diesem zweiten Quartal für die viele Dienstleistungssektoren, für den stationären Einzelhandel, aber auch für die Gastronomie, was sich ja jetzt langsam erst lockert, trotzdem die Wirtschaft so stark wachsen kann. Und die Antwort ist, sind zwei Gründe. Einmal ist die Industrie läuft hervorragend, weil es starke Exporte gibt, vor allem nach Asien, nach China. Das führt dazu, dass da ein Boom richtig gehend in der Industrie ist. Und das, was mich auch jetzt für das dritte und vierte Quartal optimistisch stimmt, ist, dass die Deutschen recht viel gespart haben über die letzten anderthalb Jahre. Das gilt nicht für alle, gar keine Frage. Viele haben ihre Arbeit verloren, waren in Kurzarbeit, stehen schlechter da. Aber doch so die Mittelschicht und Menschen mit besseren Einkommen konnten eine ganze Menge auf die hohe Kante legen, weil sie eben kein Geld ausgeben konnten. Und die wollen konsumieren, und das sehen wir jetzt schon. Also ich erwarte, dass wir im nächsten halben Jahr so ein bisschen auch so einen Konsumboom erleben, weil die Menschen sagen so, ich will wieder reisen und ich will Geld ausgeben und ich will Anschaffungen machen. Und das ist, was mich trotz vierter Welle, Delta-Variante jetzt kurzfristig für die nächsten Monate doch einigermaßen optimistisch stimmt.
Sehen Sie da vielleicht auch die deutsche Wirtschaft besser gerüstet, als sie es beispielsweise vor einem Jahr noch war?
Nein, die deutsche Wirtschaft ist immer schlechter gerüstet, denn viele, vor allem kleine, mittlere Unternehmen, leben schon jetzt seit letztem Jahr von ihrer Substanz. So eine, man öffnet, man schließt wieder. Diese enorme Unsicherheit, die ja für alle Unternehmen da ist, das tut keinem Unternehmen gut. Und viele Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen, haben Rücken aufgebraucht, haben sich auch stärker verschuldet. Und das heißt, die Unternehmen sind jetzt nicht besser ausgerüstet oder besser vorbereitet als noch vor einem Jahr, also zumindest finanziell nicht. Klar, man hat gelernt, man kann doch Dinge jetzt leichter per Homeoffice machen oder auch digital abwickeln, aber das gilt eben auch nicht für alle. Eine kleine Bäckerei oder ein Restaurant um die Ecke bringt das nichts, sondern die leiden halt weiter, und so gesehen ist meine Sorge, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren schon doch eine ganz massive Veränderung unserer Wirtschaftsstrukturen erleben werden. Ich befürchte, auch wenn ich da viel Widerspruch erhalte, dass wir eine Welle von Unternehmensinsolvenzen sehen werden, weil viele kleine Unternehmen erstens mal zu stark verschuldet sind, zweitens sich auch die Strukturen verändert haben. Also sprich, als Beispiel stationärer Einzelhandel. Menschen kaufen viel, viel mehr online ein. Jetzt kommen die Lockerungen, die Geschäfte öffnen wieder. Aber werden die Menschen jetzt wieder zur Vorkrisenniveau oder Verhalten zurückgehen und wieder genauso viel in die Läden gehen wie vorher? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden die Leute permanent mehr online einkaufen und werden vielleicht auch permanent weniger Dienstreisen machen und vorsichtiger sein, auch was Städtereisen beispielsweise betrifft. Also auch für die Gastronomie, für die Hotels, für viele Veranstalter und Eventbranchen wird es eine permanente Veränderung geben. Und das Problem ist, wir wissen nicht, was die neue Normalität sein wird, wie sie aussehen wird, wie das Leben sein wird in 1-2 Jahren. Und diese Unsicherheit ist letztlich Gift auch für jedes Unternehmen, gerade für die Kleinen, gerade für die in den betroffenen Branchen. Und das macht mir Sorge, dass wir hier in eine neue Normalität hereinlaufen, ohne wirklich zu wissen, wie die aussehen wird.
Wir haben gerade über die drohende Pleitewelle von Unternehmen gesprochen. Bislang ist die ja ausgeblieben, was man möglicherweise auch darauf zurückführen kann, dass die Antragspflicht zur Insolvenzanmeldung zwischenzeitlich ausgesetzt worden ist. Herr Fratscher, ich würde gerne mit Ihnen mal einen Rückblick wagen. Wie hat aus Ihrer Sicht die deutsche Wirtschaft die Krise der letzten 1,5 Jahre bis jetzt gemeistert?
Ja, besser als zu befürchten war. Das wäre mein einer Satz der Antwort. Ich will es ein bisschen darlegen und erklären. Wenn man jetzt mal global schaut und sagt, welche Länder hatten denn die stärksten wirtschaftlichen Einbruch, dann realisiert man, Europa und Deutschland sind global gesehen am stärksten wirtschaftlich betroffen gewesen. Auch weil sie am allerstärksten gesundheitlich betroffen wurden. Wenn Sie die Inzidenzzahlen sich anschauen, dann ist keine Region der Welt stärker betroffen gewesen, als das in Europa der Fall war und eben auch inklusive Deutschland. Wenn Sie sich die Restriktionen, die Einschränkungen anschauen, dann sieht man auch, Europa hat viel stärkere Einschränkungen gehabt als die meisten anderen Regionen der Welt. Also aus einer wirklich globalen Perspektive müsste man sagen, nee, das ist nicht gut gelaufen. Deutschland und Europa sind die Hauptleidtragenden dieser Pandemie. Aber naja, so wie das üblich ist, man vergleicht sich gerne mit den eigenen Nachbarn. Und wenn der Nachbar, wenn man selbst eine 10% Gehaltssteigerung bekommt, und der, was eigentlich schön ist, aber der Nachbar bekommt 50%, dann sehen die 10% nicht mehr so gut aus. Und wir vergleichen uns häufig mit Frankreich, mit Italien, Spanien oder auch mit osteuropäischen und zentraleuropäischen Ländern und realisieren, im Vergleich zu diesen Ländern sind wir eigentlich sehr gut durch die Pandemie gekommen. Und das meinte ich, gegeben, dass die Pandemie Europa so stark betroffen hat oder getroffen hat, ist Deutschland eigentlich gut durch die Pandemie gekommen. Hat wirtschaftlich einen deutlich geringeren Einbruch gehabt. Gesundheitlich haben wir eine der geringsten Inzidenzzahlen, also viel geringerer Anteil der Bevölkerung, die Corona bekommen hat, als in fast jedem anderen europäischen Land. Und dann, klar, fragt man sich, woran liegt das? Was haben wir richtig gemacht? Es ist immer leicht zu sehen, was falsch läuft. Klar, im Nachhinein gibt es nicht nur 83 Millionen Fußball-Bundestrainer, sondern eben auch 83 Millionen Experten, die wissen, was die Politik alles falsch gemacht hat. Und es gibt sicherlich vieles zu beklagen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, mal die positiven Aspekte und Stärken herauszustellen. Und für mich, um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, zeigt die Pandemie, dass wir in Deutschland einen starken Staat, gute staatliche Institutionen haben. Besser als in fast jedem anderen oder den meisten anderen europäischen Ländern. Wir haben ein Gesundheitssystem, das sehr gut funktioniert. Das will ich jetzt, ist nicht nur rein staatlich, das sind auch Private dabei, aber es ist auch öffentlich zum Teil finanziert, auch öffentlich zum Teil organisiert. Wir haben in der Wirtschaftspolitik kaum ein Land, eine Regierung der Welt hat so großzügige Hilfen für Unternehmen aufgelegt wie in Deutschland und auch beispielsweise das Kurzarbeitergeld. Große Erfolge. Hat viele Millionen Menschen vor der Arbeitslosigkeit in Deutschland gerettet. Ja, natürlich gibt es viele, die ihren Job verloren haben und das sind gerade die Schwächsten und Menschen, die am meisten zu kämpfen haben. Also ich will es auch nicht schönreden, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können, wenn wir nicht diese starken staatlichen Institutionen und Maßnahmen getroffen hätten. Und das sind Gründe, man kann jetzt nochmal darüber reden, wie wir auch als Zivilgesellschaft durch die Pandemie gekommen sind. Ich glaube, auch das will ich hervorheben. Das zeigen auch unsere wissenschaftlichen Studien am DIW Berlin, dass das Maß an Solidarität, an Zusammenhalt in dieser Pandemie enorm stark war in Deutschland. Und auch das sehe ich eigentlich als die allergrößte Stärke auch Deutschlands an. Denn Sie können noch so gute Maßnahmen von der Politik aus angeben oder vorgeben. Wenn die Menschen diese nicht akzeptieren und sich nicht solidarisieren, dann helfen die besten Maßnahmen nichts. Und Deutschland hat ein starkes Maß an Solidarität. Die allermeisten Menschen haben sich an die gemeinsamen Regeln gehalten, sind bedacht, vorsichtig miteinander umgegangen. Klar, uns fallen dann die 10% auf, die es nicht tun, die auf die Straße gehen, demonstrieren ohne Maske auf und möglicherweise noch andere gefährden. Aber das ist nun mal eine Minderheit. Und ich halte es für extrem wichtig zu realisieren, was haben wir richtig gemacht. Und da kommt für mich sehr klar hervor, die Lehre der Pandemie ist, Länder mit einem guten staatlichen Institutionen haben die Pandemie deutlich besser gemeistert. Länder mit einem hohen Maß an Solidarität, an gesellschaftlichen Zusammenhalt haben die Pandemie deutlich besser gemeistert als andere. Gesellschaften, die einen hohen Wert auf Wissenschaft legen, auch das ist eine, für mich eine dritte Lehre der Pandemie, sind deutlich besser durch die Krise gekommen. Die Politik kann nicht sagen, wenn ein Herr Drosten oder ein Herr Kekulé oder wer auch immer sagt, so sehen Sie die Risiken und die geben Handlungsempfehlungen ab, dann ist es nicht so leicht für die Politik, das beiseite zu wischen, sondern sie müssen Rechenschaft ablegen. Und das sind für mich die drei großen Stärken, die Deutschland deutlich besser durch diese Pandemie gebracht hat als Länder, die das nicht gehabt haben. USA ist ein Beispiel, aber auch viele andere Industrieländer. Ich will jetzt nicht sagen, da kann man stolz drauf sein, das kann man, aber man sollte die richtigen Lehren daraus ziehen, nämlich dass man diese drei Dimensionen, hohes Maß an gesellschaftlicher Zusammenhalt, Solidarität, starke, handlungsfähige, effiziente staatliche Institutionen und drittens eben auch eine Wertschätzung der Wissenschaft. Ich glaube, wenn wir die drei Lehren mitnehmen, dann glaube ich, wird vieles besser in der Zukunft laufen.
Stichwort Zukunft. Herr Fratscher, was glauben Sie, wann hat die deutsche Wirtschaft die Corona-Pandemie vergessen und im besten Fall hinter sich gelassen?
Vergessen vielleicht in 100 Jahren, denn wir sprechen ja heute, wenn wir die Pandemie jetzt vergleichen, schauen wir ziemlich genau 100 Jahre zurück zur spanischen Grippe 1918, 1919. Die hatten wahrscheinlich die Menschen nicht auf dem Schirm, aber jetzt erinnern sie sich oder werden daran erinnert. Deshalb glaube ich nicht, dass wir diese Pandemie in unserer Lebzeit vergessen werden. Es ist einfach ein so einschneidendes Ereignis, das für jeden Menschen persönlich war, für jeden Einzelnen das eigene Leben grundlegend verändert hat. Und ich glaube, keiner läuft durch die Straßen und sagt, wow, das waren jetzt tolle anderthalb Jahre. Es hat sicherlich für manche positive Aspekte, dass man sich in der Familie näher gekommen ist oder näher kommen musste auch durch die Restriktionen. Aber es ist so einschneidend, dass alle Menschen, auch die jetzt klein und Kinder sind, wahrscheinlich auch in ihrem Alter, sich noch daran erinnern werden. Überwunden, also verarbeitet in dem Sinne, dass wir das, was die Pandemie gemacht hat, wirklich verarbeitet haben, befürchte ich, werden wir noch gut 10 Jahre brauchen. Und meine große Sorge ist, dass diese Pandemie die Zukunftsherausforderungen, die wir haben, schwerer zu bewältigen gemacht hat. Drei Bereiche: Klimaschutz, technische, digitale Transformation unserer Wirtschaft und soziale Polarisierung, sozialer Zusammenhalt. Und beim Klimaschutz sehen wir jetzt im Wahlkampf die Diskussion, ach, wir haben kein Geld, wir müssen noch eher die Steuern für die Unternehmen senken, wir müssen die schwarze Null einhalten, wir können uns das nicht leisten. Also meine Befürchtung ist, dass da jetzt gebremst wird und man setzt sich zwar schöne Ziele, aber tut nicht genug, um sie umzusetzen. Und das sehen wir schon überall, dass die Bundesregierung zwar jetzt Entscheidungen trifft, aber wie es umgesetzt werden soll, da fehlt jegliche Strategie und überzeugende Maßnahmen, das zu tun. Digitale Transformation bedeutet für mich das Gleiche. Das erfordert riesige staatliche Investitionen in ein hervorragendes Bildungssystem, in Innovationen, starke digitale Infrastruktur. Auch das fehlt. Und das, was mir vielleicht für uns als Gesellschaft als die größte Sorge macht, ist die soziale Polarisierung. Die Pandemie war kein Gleichmacher. Die Pandemie hat die verletzlichsten Menschen unserer Gesellschaft am stärksten betroffen. Junge Menschen, Kinder, Jugendliche, das sehen wir bei der psychischen Gesundheit, die deutlich weniger Lebenszufriedenheit haben, die viel größere oder wo viel mehr Menschen jetzt ein Problem mit Depressionen und psychischer Gesundheit haben. Wir sehen es bei Kindern und Jugendlichen, die aus einkommensschwächeren Haushalten kommen, dass hier die Bildungsschere deutlich aufgeht und für diese jungen Menschen, für jemanden, der heute 15 ist und anderthalb Jahre praktisch in der Schule nicht viel mitbekommen hat. Und das zeigen die Studien. Es gibt sehr viele, die praktisch anderthalb Jahre Leerlauf gehabt haben, wogegen andere, die anderthalb Jahre mit allen Hilfsmitteln, Unterstützung, auch durch die Eltern, das sehr gut weggesteckt haben. Aber diese 15-Jährigen, die heute abgehängt werden, das werden die nicht nur in 5 Jahren merken, sondern auch in 50 Jahren noch. Das werden sie ihr gesamtes Arbeitsleben mit sich tragen, weil ihnen dann eben Ausbildungschancen fehlen, sie größere Schwierigkeiten haben, Schulabschluss zu bekommen, einen Berufsabschluss zu erhalten, eine gute Arbeit zu bekommen, die sie dann auch behalten können und in der sie auch eine Zukunft haben. Also das ist ein so einschneidendes Erlebnis oder Ereignis, dass diese soziale Schere eben weiter aufgeht. Und Bildung, Alter ist nur eins. Man kann es auch auf, auch dazu haben wir in vorherigen Podcasts schon gesprochen, zwischen Frauen und Männern. Frauen sind viel stärker betroffen, junge Familien sind viel stärker betroffen. Und das wird man nicht so schnell aufholen können. Und was mir in dieser politischen Debatte auch jetzt im Wahlkampf komplett fehlt, ist, dass keine der politischen Parteien darüber redet, wie will man diesen Schaden oder diese aufgehende Schere, diese Unwucht, die durch die Pandemie nochmal verschärft wird, wie will man die adressieren? Wie will man das kompensieren? Deshalb befürchte ich, werden wir gut 5 oder 10 Jahre brauchen, um den direkten Schaden dieser Pandemie zu adressieren. Und viele, viele Menschen werden es ihr Leben lang spüren.
Herr Fratscher, Sie haben gerade 3 Bereiche genannt, wo man in Zukunft auch besonders große Herausforderungen sehen wird. Vielleicht können wir da auch noch mal abschließend einen Ausblick beziehungsweise sogar vielleicht einen Lösungsansatz wagen. Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um genau diese durch die Pandemie auch noch mal besonders verschärften Probleme, Herausforderungen anzugehen und tatsächlich auch in Zukunft bestmöglich gegenzuwirken?
2 Dinge wären mir wichtig. Das erste ist eine große Zukunftsagenda, was vor allem öffentliche Investitionen betrifft, also jetzt wirklich in die Zukunft investieren, im Bereich Dekarbonisierung, Klimaschutz durch viel stärkeren Ausbau erneuerbaren Energien, einen viel ambitionierteren Umstieg auf alternative Technologien, viel mehr Investitionen auch in Innovation, damit diese digitale Transformation gelingt, damit deutsche, europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb gegenüber China und den USA eben diesen Rückstand, der jetzt durch die Pandemie entstanden ist, wieder aufholen können und sogar idealerweise überholen können, also dass auch in der Zukunft gute Jobs da sind. Deshalb, jetzt ist der Zeitpunkt, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, staatliche Institutionen fit für die Zukunft zu machen, effizienter zu machen, Regulierung abzubauen, Bürokratie abzubauen, damit diese Transformation in Bezug auf Klimaschutz und digitales Technologie gelingt. Das zweite ist eine Agenda, um die soziale Polarisierung, die ich eben beschrieben habe, zu adressieren, den Trend umzudrehen. Sowas ändert man ja nicht in ein paar Jahren, sondern wirklich den Trend umzudrehen. Denn das, was ich jetzt eben für die Pandemie beschrieben habe, dass die Schere aufgeht, dass Ungleichheiten über Generationen, über soziale Gruppen, über Einkommensgruppen, über Gruppen nach Geschlechtern größer wird, das ist ja nicht etwas, was erst in der Pandemie entstanden ist. Das ist ja ein Prozess, der seit 3, 4 Jahrzehnten in Deutschland anhält. Und dazu sagen, wir brauchen eine grundlegende Umgestaltung unseres Sozialsystems. Eben nicht ein Sozialsystem, das Geld per Gießkanne verteilt und erst dann eintritt, wenn Menschen einen Schaden haben, krank sind, arbeitslos werden, sondern proaktiv handelt. Und jetzt beim ganz konkreten Maßnahmen würde ich mir wünschen, dass beispielsweise bei Hartz IV so reformiert wird, dass gesagt wird, nein, wir agieren sehr viel früher. Der Staat agiert eben nicht erst, wenn die Menschen gefährdet sind, in Langzeitarbeitslosigkeit zu verfallen, sondern wenn die Menschen noch Arbeit haben, qualifizieren wir sie weiter, geben ihnen Möglichkeiten, unterstützen sie. Wir müssen natürlich auch viel früher schon im Bildungssystem ansetzen. Wir haben immer noch viel zu viele junge Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen, die keinen Berufsabschluss machen, deren Lebensweg, beruflicher Lebensweg vorgezeichnet ist. Viele von denen dann in einer solchen Spirale aus Hartz IV, Armut bis hin zur Altersarmut enden. Und da zu qualifizieren, zu sagen, Ziel muss es sein, dass jeder junge Mensch einen Schulabschluss erhält, dass jeder junge Mensch einen Berufsabschluss erhält, dass sie in ihrem Leben weiter gefördert werden. Und jetzt nochmal konkret ein Beispiel, was mir immer sehr am Herzen liegt. Wir erforschen ja im Augenblick gerade das bedingungslose Grundeinkommen in einer großen Pilotstudie, das wir wissenschaftlich als DIW begleiten, aber auch andere Modelle wie beispielsweise das Lebenschancenerbe, dass man jedem jungen Menschen sagt, hier habt ihr ein Erbe, 20.000 Euro, auch das hatten wir ja schon im vorherigen Podcast mal besprochen. Jeder junge Mensch erhält nach dem ersten Berufsabschluss dieses Erbe und kann darüber frei verfügen, sich selbstständig zu machen, eine Auszeit für Soziales zu nehmen, sich neu zu qualifizieren. Also den Menschen ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben, und zwar nicht nur den glücklichen 60% oder 70%, sondern wirklich allen Menschen. Und das ist, glaube ich, wäre für mich die zweite alleroberste Priorität, eine Modernisierung der Sozialsysteme, die das auf eine wirkliche Chancengleichheit, wirkliche Freiheit für alle ausgerichtet ist.
Herr Fratscher, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben ja in den vergangenen Monaten viele interessante Gespräche rund ums Thema Corona hier im Podcast Corona, das Virus und die Wirtschaft geführt. Und auch mit Herrn Thus habe ich viele interessante Gespräche gehabt rund ums Thema Corona. Jetzt scheint die Wirtschaft so langsam wieder anzuziehen und das Thema Corona vielleicht ein Stück weit hinter sich zu lassen. Und deshalb an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.